Im Zuge zur Vorbereitung für diese Folge habe ich viel zur deutschen Teilung recherchiert und da ist mir aufgefallen, es gibt sehr viele Formate über Ostdeutschland und über die Erfahrung, ostdeutsch zu sein, Vorurteile gegenüber Ostdeutschen und so weiter. Und es gibt kein einziges Format über Westdeutschland und wie es ist, eine Westdeutsche zu sein. Und ich habe mich gefragt, wie als zwei Westdeutsche kann Don't Read Theory der erste Wessi-Podcast sein?
Bitte nicht, damit müsste ich das mir heiligste Prinzip verraten, nämlich meine Überzeugung der Critical Wessiness und dass ich Raum geben will, den ostdeutschen Kolonisierten in dem medialen Diskurs.
Es hört sich jetzt an, als ob du das nicht ernst meinst, aber das ist ja tatsächlich deine Position, Valentin. Also Valentin ist so the biggest ally.
Ich bin wirklich der biggest ally. Ich habe angefangen, mich zu freuen, wenn Dynamo Dresden Tore schießt.
Okay. Ich muss ja sagen, dass ich meine westdeutsche Identität ja erst als Fremde entdeckt habe, als ich nach Berlin gezogen bin. Ja, vielleicht ist es tatsächlich so ein Ersatzpatriotismus, den ich nicht habe. Ich habe halt keinen deutschen Patriotismus, auch keinen türkischen. Aber so, wenn es um Westdeutschland geht, da spricht so ein bisschen der Stolz aus mir raus. Waren Sie schon mal in Köln?
Hier bei mir ist es so eine gegenteilige Entwicklung. Ich war halt, als ich in Berlin war, dauernd im Osten feiern, in irgendwelchen schimmligen IJZs. Und dann bin ich in die westdeutsche Provinz gezogen. Und ich habe mir einfach mehrfach im Alltag gedacht, halt dein dummes Wessi-Maul. Und das war so der Moment, wo ich so eine Realisierung irgendwie hatte, dass ich da schon auch irgendwie eine Sozialisation mitgenommen habe aus diesen ostdeutschen IJZs und auch diese nicht missen will und auch wirklich so meine Probleme mit dem Westen habe. Und ich finde wirklich, dass gerade Westdeutsche sich ein bisschen zusammenreißen sollten und auch einfach den Ostdeutschen den Raum geben sollten. Weil zum Beispiel, was kennt ihr für ostdeutsche Produkte? Bautzner Senf gehört einem Wessi. Rotkäppchensekt gehört einem Wessi. So, da fand einfach ein Ausverkauf einer ganzen Kultur statt. Und dieser Ausverkauf findet weiter statt. Und gerade auch linke Leute machen mit, weil sie der Meinung sind, das wäre ja okay, weil eh alles Nazis im Osten sind. Und ich finde das sehr, sehr, sehr furchtbar, weil der Osten hat uns wirklich wichtige Kulturgüter gebracht. Schlechtes Pep, Pfeffi und Elektropartys in ostdeutschen IJZs. Dafür muss man auch einfach mal dankbar sein.
Okay, Leute, Don't Read Theory halten jetzt ihr dummes Wessi-Maul.
Geil, danke!
Yo, what's up? This is Valentin of the mighty Don't Read Theory crew. I'm chilling with my girl Aisha Gül, my girl A+, and our producer Max, you know, he dope.
Hi Leute, hier ist Aisha Gül und ihr hört eine neue Folge des Don't Read Theory Podcasts.
Herzlich willkommen.
Heute sprechen wir über den schlechtesten Witz in der Linken. Ich hasse diesen Witz.
Was ist der schlechteste Witz in der Linken?
Treffen sich zwei Linke, entstehen drei Splittergruppen. Kennst du den nicht? Ich hasse diesen Witz.
Nee, ich kenne ja diese Glühbirnenwitze. Wie viele Autonome braucht man, um eine Glühbirne reinzudrehen?
Drei.
Hör mir auf mit dem Theoriegewichser. Es geht um die Kraft der Tat.
Es gibt keine guten Ausländerwitze mehr. Also als Ausländer, ich vermisse gute Ausländerwitze. Anyways, in dieser Folge wollen wir dem Phänomen der Spaltung in der Linken auf den Grund gehen, weil es scheint so, als ob überall immer die Gefahr der Spaltung hinter jeder Ecke lauert, schon mehrfach gespalten wurde. Also alles ist immer auf die Spaltung zurückzuführen oder auf eine drohende Spaltung.
Und gerade im Angesichts von irgendwie Erfolgen von rechten Parteien, rechten Bewegungen, taucht natürlich dann immer auch so die Redewendung auf, so: Die Linken spalten sich, führen sinnlose Debatten, während die Rechten zusammenarbeiten und stark werden. Es gibt so einen Rapper, der hat das mal ausgedrückt mit, wo man Nazis auf die Fresse gibt, diskutieren Linke nicht über den Nahostkonflikt. Ich werde seinen Namen an dieser Stelle jetzt nicht nennen, aber ich finde, das beschreibt auch so ganz gut diese Haltung von wegen, wir sollen nicht spalten, wir müssen zusammenarbeiten, lasst mal die sinnlosen Diskussionen sein, fokussiert euch auf das gemeinsame Ziel.
Ja, Spaltung und Linke, irgendwie scheint das zusammen zu gehören, auch wenn es nicht zusammengehören sollte, fast wie in so einer toxischen Beziehung.
Ja, und nachdem wir in Aischgüls Psychose waren, sind wir jetzt mitten in meiner Psychose. Und das ist nämlich die Geschichte der radikalen Linken in Deutschland, der ich viel zu viel Zeit meines Lebens eingeräumt habe. Ich weiß viel zu viel, wann welche Gruppe was gesagt hat und welche Gruppe das blöd fand. Und ich möchte euch mitnehmen auf eine kleine Reise. Und zwar begeben wir uns in eine prägende Zeit, nämlich Ende der 80er Jahre. Viele von euch werden sich nicht daran erinnern, ich auch nicht. Aber ich habe viele Bücher darüber gelesen, ich habe viele FreundInnen, GenossInnen gefragt. Ende der 80er Jahre, so munkelt man, gab es noch zwei deutsche Staaten. Es gab die Bundesrepublik Deutschland mit der Hauptstadt Bonn und es gab die Deutsche Demokratische Republik, die von vielen auch als das bessere Deutschland wahrgenommen wurde. Ich möchte mich an dieser Stelle nicht dazu äußern. Und es gab vor allem in der westdeutschen Linken damals zwei größere Bewegungen. Das waren die Autonomen, die waren praxisorientiert. Es gab da die Rede von der Propaganda der Tat, es gab die Hausbesetzung, es gab den Straßenkampf, es gab die Militanz, also die Autonome sind noch mit Motorradhelmen auf Demos gegangen. Und war auch eine lose Ansammlung von verschiedenen politischen Leitlinien, wenn man so will.
Ja, und dann gab es auf der anderen Seite die Kommunisten.
Meine GenossInnen, niemand ist so schlimm für den Kommunismus wie die KommunistInnen.
Aber wie würdest du Autonome von KommunistInnen unterscheiden? Weil also zum Beispiel kenne ich viele, zumindest heute Postautonome, die sich auch als KommunistInnen bezeichnen.
Ich glaube, das war damals vor allem halt dieser Parteifokus. Ich glaube, mittlerweile hat sich in diesen Kreisen so eine Abkehr vom Arbeitermarxismus, vom Parteimarxismus, vom Sowjetmarxismus entwickelt. Aber damals waren die meisten KommunistInnen wirklich irgendwie an der Sowjetunion orientiert oder an Maos China. Aber es ging eben darum, eine revolutionäre Partei aufzubauen, quasi eine Avantgarde zu sein, die Arbeiter mobilisiert. Es gab dann eben diese K-Gruppen, so kleine Gruppen, die sich organisiert haben, Texte geschrieben haben, diskutiert haben, Flugblätter verteilt haben. Die Überbleibsel davon kennen wahrscheinlich alle von euch, die noch auf Demos sind.
Glaubst du, K-Gruppen hätten damals einen Podcast gestartet?
Safe hätten sie damals einen Podcast gestartet. Und
die Podcaster von damals, quasi.
OG. Auf jeden Fall glaube ich halt, dass eben immer dieses Ziel gab dieser Partei. Und dieses Ziel hatten die Autonomen nicht. Für den Autonomen geht es konkret, in der gegenwärtigen Situation kleine Veränderungen zu erreichen, ein Haus zu besetzen, einen Freiraum zu schaffen, ein Stück weit kapitalistische Zwänge loszuwerden oder zumindest einzudämmen. Ich glaube, das ist auch die große Streitfrage unter den Autonomen, wie viel loswerden man diese Zwänge kann und wie sehr man sie auch nur eindämmt. Aber bei den Kommunisten ging es wirklich darum, das zu organisieren und einen Anfang einer Massenbewegung zu starten. Und da ging es wirklich darum, in eine goldene Zukunft zu schreiten.
Ich glaube, bei den Autonomen ist auch dieser Fokus auf Selbstorganisierung und autonome Strukturen, also so leite ich mir das immer her, oder AJZs, autonome Jugendzentren. Das ist dann auch, die kennt man dann auch außerhalb der Großstädte.
Shoutout übrigens an das Arbeiterjugendzentrum Bielefeld an der Stelle. Das einzige AJZ, von dem ich weiß, wo das A nicht für autonom steht.
Und Shoutout an dieser Stelle auch an alle AJZs, die von Räumungen und Kürzungen gerade bedroht sind, wie zum Beispiel die Korn in Hannover.
Grüße gehen raus.
Yes. Ich hatte richtig gute Abende dort.
Ich war nie da, absurderweise. Ich habe viele Abende in Hannover verbracht, aber ich war nie in der Korn, merkwürdigerweise.
Ja, kann man ja noch nachholen.
Auf jeden Fall gab es eben ein zentrales Ereignis, das dann Ende der 80er Jahre kam, das die Weltgeschichte umgeräumt hat. David Hasselhoff hat auf der Berliner Mauer gespielt. Und he was looking for freedom. Die Scorpions haben gepfiffen und auf einmal ist der eiserne Vorhang gefallen und der Realsozialismus war Geschichte. Und für Autonome hat das erstmal gar nicht so eine große Rolle gespielt. Also wenn man sich autonome Publikationen aus der Zeit anguckt, dann gab es nicht wirklich viele Texte zum Ende der Sowjetunion. Für KommunistInnen hat das natürlich aber eine große Rolle gespielt, weil die Sowjetunion der zentrale Bezugspunkt war, die zentrale Orientierung. Und selbst die KommunistInnen, die nicht sowjettreu waren, hatten einen Bezug auf die Sowjetunion, weil man eben gesagt hat, Kommunismus kann nicht die Sowjetunion sein, wir machen es anders. Und dementsprechend war das vielleicht ein negativer Bezugspunkt, aber es war eben der Bezugspunkt, weil das war das erfolgreichste marxistische Projekt, das es jemals gab, an dem man sich zu messen hatte, mit dem man sich auseinanderzusetzen hatte, sei es positiv, sei es negativ, aber es war halt eben da.
On that note, mir fällt gerade so ein, bei mir in der Familie hat, also meine Familie, meine Großeltern sind erste Generation GastarbeiterInnen, meine Eltern zweite und ich die dritte in Westdeutschland. Die DDR war überhaupt kein Thema in unserem Haushalt. Also ich hatte gar keinen Begriff davon, keine Vorstellung davon. Also ich weiß noch nicht mal, wann ich das, also ich habe wirklich erst im Geschichtsunterricht in der, keine Ahnung, 9. Klasse oder so das erste Mal, glaube ich, von der DDR gehört. Und dann habe ich irgendwann alte Fotos von meinem Vater gesehen, als er halt in den 80er in Berlin war mit seinem Kumpel damals und halt Bilder davon gemacht hat und dann Bilder von meinem Vater vor der Berliner Mauer gesehen. Und das war, ich finde das eigentlich immer noch absurd, diesen Gedanken, dass das gleichzeitig existiert hat, weil das so weit weg war von mir. Also, ja.
Ja, es ist bei meiner Familie aber auch so wenig Rolle gespielt. Also ich habe wenig irgendwie so Erzählungen, so das Einzige, so ein bisschen von einem Bekannten, der halt mal da war, weil er aber auch viel verreist war und der halt erzählt hat, wie er so Geld am Ende verteilt hat, weil du konntest das Geld ja nicht zurückwechseln.
Stimmt, ja.
Und er musste dann quasi eine halbe Stunde aus der DDR raus sein und hatte halt noch Geld übrig und konnte halt das nicht loswerden und dann hat er es halt, wie es arrogante Wessis so machen, einfach in die Luft geschmissen an der Weltzeituhr am Alex.
Ich finde aber, an der Stelle muss ich aber auch nochmal betonen, bei uns wird halt auch nicht drüber geredet, weil meine Eltern keine Kommunistinnen waren. Also ich glaube, das ist nochmal in westdeutschen Haushalten, Familien und migrantischen Familien anders, wenn deine Familie halt irgendwie eine Anbindung an, ja, also irgendwie
kommunistische
Bewegung, linke Bewegung involviert ist. Also da steht meine Familie nicht repräsentativ für etwas, vielleicht nur für die standardpolitische türkische Wessi-Familie.
Und an der Wiedervereinigung gab es dann eben in dieser kommunistischen Bewegung mehr oder weniger zwei Positionen. Zunächst mal fand natürlich niemand die Wiedervereinigung wirklich gut, weil die Wiedervereinigung hat das Ende der DDR bedeutet, damit Ende des sozialistischen Staates. Genau, und es gab auf jeden Fall, wie gesagt, zwei Positionen. Es gab eben die Kritik an der Art der Wiedervereinigung, nämlich, dass die DDR in den westdeutschen Kapitalismus einverleibt wurde. Die zweite Position war eben eine Ablehnung der Wiedervereinigung als Ganzes, wo wirklich gesagt wurde, so nein, Deutschland darf nicht wieder ein Staat werden. Die Teilung des deutschen Staates ist die logische Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der Shoah, aus den Verbrechen, die Deutschland begangen hat. Und es war eben ganz krass die Rede vom Vierten Reich.
Ich glaube, da ist halt auch so super wichtig zu betonen, dass eine Wiedervereinigung eben bedeuten würde, dass es komplett konsequenzenlos war, dass Deutschland zwei Weltkriege angefangen hat, das größte Verbrechen gegen die Menschheit und den industriellen Massenmord an Jüdinnen und anderen Minderheiten begangen hat. Also mit der Wiedervereinigung ist es de facto konsequenzenlos.
Das ist zum Beispiel ja auch kurz nach der Wiedervereinigung wurde ja die Frauenkirche in Dresden wieder errichtet. Und in der DDR war das ein einziger Trümmerhaufen, eben auch bewusst als Zeichen, so das ist ein Trümmerhaufen, weil Deutschland musste zerbombt werden, damit das Verbrechen aufhört. Und da war quasi das Bewusstsein des vergangenen Verbrechens in dem Trümmerhaufen präsent. Jetzt steht diese Kirche wieder ganz normal da und tut so, als wäre sie schon immer da gestanden.
Mhm.
Und das ist genau auf jeden Fall auch diese Position, die da sehr krass vertreten wurde. Es gab eben da auch die Rede vom Vierten Reich, die dann immer wieder thematisiert wurde. Unter anderem halt eben auch durch den Kommunistischen Bund. Der Kommunistische Bund ist nicht mit dem Kommunistischen Bund Westdeutschland zu verwechseln. Im Kommunistischen Bund Westdeutschland war der Grünen-Politiker Winfried Kretschmann. In diesem Kommunistischen Bund war der Grünen-Politiker Jürgen Trittin. Wichtiger Unterschied. Der eine hat gesagt, hört euch auf zu duschen, benutzt den Waschlappen. Der andere hat Dosenpfand eingeführt. Und zentral an dem Kommunistischen Bund war im Unterschied zu anderen kommunistischen Gruppen eben die Faschisierungsthese. Das heißt, der KB war gegen den Optimismus zu glauben, dass es einfach nur reicht, die Massen zu organisieren, sondern hatte eben so eine Angst davor, vor der deutschen Bevölkerung, Angst vor der Masse, hat ihn auch so ein bisschen misstraut und hat eben auch so faschistische Tendenzen in der deutschen Gesellschaft gesehen und wurde von anderen Gruppen als defätistisch gescholten. Der KB hatte damals auch eine Zeitung. Die Zeitung hieß Arbeiterkampf.
Und die kennt man heute unter dem Namen Analyse und Kritik oder AK.
Genau.
Kleingeschrieben.
Arbeiterkampf, AK, Analyse und Kritik. Und genau, diese Gruppe, dieser Kommunistische Bund, hatte ein leitendes Gremium, das aus 12 Leuten bestand. Was ich auch einfach.
Wie der NATO-Sicherheit. Also nicht, das sind keine 12 Leute, aber ich habe ein bisschen wie der Dauer. Wie der NATO-Sicherheit.
Die ständigen Mitglieder im NATO-Sicherheitsrat.
Sicherheitsrat, genau.
Ja, und deswegen bin ich da auch so fasziniert davon, weil es einfach halt so random ist, weil es halt wirklich einfach ein leitendes Gremium gibt, das aus 12 Leuten besteht und die diskutieren dann halt eben, was die Position einer bundesweit organisierten Gruppe mehr oder weniger ist. Und dieses leitende Gremium bestand eben im Dezember 1989 mehr oder weniger noch aus verschiedenen Fraktionen, die sich später im Laufe dieses ganzen Diskussions spalten sollten. Die eine dieser Fraktionen waren die klassisch Anti-ImperialistInnen, wie fast alle KommunistInnen damals. Und die andere Organisation oder andere Splittergruppe waren jene Linken, die gerade aktuell auch wieder in aller Munde sind, die Anti-Deutschen.
Wir lehnen die Wiedervereinigung nicht gezwungenermaßen oder unwillig, nicht bedrückt oder als Verzicht von etwas ab, das man eigentlich gerne hätte. Wir lehnen sie ab, weil es nach dem Dritten kein Viertes Reich geben darf und weil wir Internationalisten sind. Weil wir Türken, Iraner, Pakistaner, Polen, Chilenen, Senegalesen, Jugoslawen, Franzosen, Italienern und allen anderen, die hierher gekommen sind, mit denen zusammenleben, arbeiten und Politik machen. Mit ihnen wollen wir Deutschland bekämpfen und durchsetzen, was ansteht. Die Anerkennung der DDR.
Genau, das ist zitiert nach einem Artikel von John Schulz, der in der Phase 2 erschienen ist und auf die Zeit der Wiedervereinigung zurückblickt. Den packen wir euch auch in die Shownotes.
Ein sehr, sehr guter, aufschlussreicher Artikel.
Der KB war eben ein Ort, an dem die westdeutsche linke Position zur Wiedervereinigung diskutiert worden ist und eben sich auch die Frage gestellt wurde, wie man sich denn jetzt als westdeutsche Linke gegenüber der Wiedervereinigung verhält und eben auch mit welchen der ostdeutschen Linken man zusammenarbeitet. Eben ob eher die DDR-Oppositionellen, die ja auch damals primär sich als Linke gesehen haben, die sich auch weiter als SozialistInnen gesehen haben, die Bündnispartner sind, oder ob die Bündnispartner die SED-Nachfolger sind, dann später PDS, Sarah Wagenknecht beispielsweise als prominentes Gesicht. Bereits vor der Wiedervereinigung gab es eben Differenzen innerhalb des KBs. Es gab in den 80er Jahren erste Debatten über Antizionismus und Antisemitismus. Vor allem wurden von jüdischen Mitgliedern des Kommunistischen Bund und von der KB-Gruppe Frankfurt am Main viel kritisiert. Und es gab zum Beispiel in der Analyse und Kritik die Überschrift Entlösung der Palästina-Frage, die eben da eine Verknüpfung von Nationalsozialismus und dem israelischen Staat gemacht hat, die sehr stark kritisiert wurde. Es ist aber eben, glaube ich, da ganz wichtig zu sagen, dass das alles noch nicht ideologisch kohärent war. Es gab noch nicht die antideutsche Position, es gab noch nicht die antiimperialistische Position, sondern es war mehr oder weniger so langsam sich am rauskristallisieren und es waren vor allem einzelne Themen, wo es verschiedene Meinungen dazu gab und eben nicht geschlossene Weltbilder, bei denen man sich eingekauft hat mit ich bin antideutsch, also bin ich A, B, C, D, E, F, G, sondern es war so, okay, ich entwickle eine Position dazu. Das hat aber nicht unbedingt was anderem geheißt. Also eine Israel-Solidarität ging damals auch ohne positiven Bezug auf die USA ohne Probleme. Genau, und in dieser Erklärung, die gerade vorgelesen wurde, scheint noch irgendwie so eine antideutsche Position zu sein. Das war aber eben auch, wie Gaston Kirsche in einer Jungle World-Diskussion zum Anlass von 10 Jahre Wiedervereinigung äußert, nur ein temporärer Moment gewesen zu sein.
Zitat. Eine Erklärung des leitenden Gremiums des KB unter dem Titel »Denke ich an Deutschland in der Nacht« läutete die Spaltung des KB ein. Darin wurde ein Selbstbestimmungsrecht der Deutschen bestritten. Nach einem Monat Streit war diese antideutsche Position dort, wo sie bis zum Ende des KB blieb, in der Minderheit. Die Mehrheit hingegen kritisierte zwar ebenfalls die Annexion der DDR, bejahte aber das Selbstbestimmungsrecht der Völker im Allgemeinen und auch das eines deutschen Volkes. Beide Richtungen schlossen einander in ihren praktischen Konsequenzen aus, was 1991 zur Spaltung des KB führte.
Genau, und während die Mehrheitsfraktion des Kommunistischen Bund dann eben eher PDS-nahe Politik gemacht hat und eben auch den AK weitergeführt hat, der dann eben ein Jahr nach der Spaltung in Analyse und Kritik umbenannt wurde, gab es eben diese Anti-Wiedervereinigungsfraktion, die sich dann Radikale Linke genannt hat. Die war Teil des Nie wieder Deutschland-Bündnisses. Das war eine Demo in Frankfurt am Main mit 20.000 Leuten, bei der lustigerweise Claudia Roth in der ersten Reihe mitläuft und so ein Transpi-Held zusammen mit Jutta Ditfurth, auf dem Nie wieder Deutschland steht.
Ich fand das total krass. Also das ist alles in diesem Phase-2-Artikel wirklich sehr gut auch aufgeführt. Aber dass diese Abspaltung des KBs sich radikale Linke genannt hat, das war total der Aha-Moment für mich, weil ich glaube, radikale Linke hat die meiste Zeit meines Lebens am ehesten auf mich, also als Selbstbezeichnung auf mich gepasst, oder linksradikale, radikale Linke. Das war für mich so self-explanatory. Und zu lesen, dass aber diese Selbstbezeichnung, dass es da einen historischen Ursprung auch für gibt, die vor meiner Zeit lag, das war, ja. Ich weiß noch, dass ich im Telegram-Chat dir geschrieben habe, so hießen die, das war der Name dieser Gruppe. Und du warst so, ja, das war der Name der Gruppe. Und ich war so, wow, what the fuck?
Ja, das verstehe ich aber total, weil ich glaube auch so im Zweifel wäre das Linksradikale auch so der Begriff, den ich halt irgendwie benutzen würde, um mich so zu beschreiben im broadest sense. Also wenn jetzt so ganz von außen, so klar gibt es dann so Spezifizierungen, aber das ist irgendwie auch so der Common Sense, auf dessen Basis ich auch irgendwie nach BündnispartnerInnen, GenossInnen, GefährtInnen, um das anarchistische Wort zu verwenden, suche.
Tinder-Matches.
Genau, das ist alles so das Spektrum der radikalen Linken, wo halt irgendwie so eine Linksradikalität quasi die Grundbedingung ist. Über alles andere kann man dann reden.
Okay, Leute, jetzt schreibt in Gedanken mit. Also der KW hat sich gespalten in die einerseits reformistischen, PDS-nahen und die Wiedervereinigung auf irgendeine Art und Weise, sei es resigniert, realistisch, wie auch immer, akzeptieren wollten und das Beste irgendwie draus machen wollten und den AK weitergeschrieben haben, und in die radikale Linke, die
Wiedervereinigung radikal abgelehnt hat.
Ja, die Wiedervereinigung radikal abgelehnt haben. Im selben Jahr, basically, hat sich auch nochmal diese radikale Linke eigentlich gespalten, nämlich 91 im Zuge des Zweiten Golfkrieges, genau.
Genau, aus heutiger Perspektive und für unsere Zwecke kann man, glaube ich, vereinfachend sagen, dass das eigentlich so die Spaltung zwischen Antideutschen und Antinationalen war. Dass es eben da in dieser Diskussion darum ging, okay, sind wir gegen alle Nationen gleich oder haben wir auch irgendwie eine Vorstellung davon, dass es Nationen gibt, die schlimmer sind als andere. So, Antinationale haben eine Kritik des Nationalismus und haben natürlich auch eine Kritik des deutschen Nationalismus als Antinationale in Deutschland. Antideutsche sind aber eben der Meinung, dass der deutsche Nationalismus ein besonders schlimmer Nationalismus ist, weil es nie eine bürgerliche Revolution in Deutschland gab und eben auch aufgrund der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, des Nationalsozialismus, und lehnen deshalb den deutschen Nationalismus in besonderer Art und Weise ab. Und das hat sich eben auch übertragen auf andere Staaten, nämlich im Golfkrieg, auf den Krieg, den die USA gegen Saddam Hussein und den Irak geführt hat, und eben vor allem auch auf die Ankündigung Saddam Husseins, Israel zu zerstören. Weswegen im damaligen Konkretmagazin unter anderem einige der Antideutschen diesen Kriegseinsatz befürwortet haben, während andere, die damals noch als antideutsch galten, die ich jetzt als antinational sehen würde, ihn krass abgelehnt haben. So, es gibt da eine großartige Diskussion zwischen Joachim Bruhn, der für Saira Verlag geschrieben hat, und Thomas Ebermann, der auch Publizist ist, der ganz viel mit Thorsten Mense zum Heimatbegriff gemacht hat, die eben zwei verschiedene Positionen darlegen und die sehr klar erkennbar machen, warum der eine den Krieg per se ablehnt als Antinational, auch wenn das Wort noch nicht auftaucht, und der andere dem Krieg was abgewinnen kann, weil halt eben ein quasi faschistisches Regime, das einen antisemitischen Vernichtungsangriff gegen Israel führen will und auch gegen KurdInnen Vernichtungskriege geführt hat, bekämpft wird vom US-Militär. Warum wir jetzt auch gar nicht weiter über Israel reden, sondern da eher in der nächsten Folge noch eingehen, wo wir so eine Art Teil 2 machen zu dem ganzen Thema, ist auch meiner Meinung nach, dass hier auch deutlich wird, rund um dieses Thema, wo wir uns gerade befinden, Ende der Wiedervereinigung, es ging um Deutschland. Die Debatten wurden erstmal über den deutschen Nationalismus geführt und die Debatte über Israel ist ein Produkt aus dieser Debatte, wie man die deutsche Nation bewertet. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, ganz wichtig ist nachzuvollziehen, die auch in der heutigen Debatte überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, weil heute ist dieses Israel-Thema so das Hauptthema, das gesehen wird. Damals war das aber eher eine Konsequenz aus einer Debatte, die über den deutschen Nationalismus, die deutsche Nation, die eigene Nation geführt worden ist. Hence the name antideutsch und nicht prozionistisch auch.
Und ja, jetzt nach mehreren Spaltungen und wichtigen Spaltungslinien kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge, nämlich dem Konkretkongress 1993, der sich im Kontext 3 Jahre nach der Wiedervereinigung und einem tödlichen, mörderischen deutschen Nationalismus und Rassismus, der sich in zahlreichen brennenden Flüchtlingsunterkünften und Wohnhäusern migrantischer Familien und mehreren zahlreichen toten rechten Schlägertrupps und so weiter gezeigt hat. Und eben eine parallel dazu stattfindende politische Verschärfung des Asylrechts mit politischer Unterstützung der SPD und der Grünen. Grünen damals noch eine junge, nicht etablierte Partei, wo sich auch viele Ex-K-Gruppenmitglieder versucht haben einzubringen. Und ja, in diesem Kontext findet eben dieser Konkretkongress statt. Und man kann das so nochmal als Klassentreffen der Linken bezeichnen.
Eben auch als Klassentreffen einer Linken, die sich als Radikale sieht. Also jetzt radikale Linke nicht mehr im Sinne der Gruppe gemeint, sondern im Sinne einer Haltung zum Linksein, einer außerparlamentarischen Haltung. Im Aufruf zum Konkretkongress stand damals eben auch, angesichts der großen nationalen Koalition des neuen Deutschlands kann sich keiner einreden, er werde durch Kompromissbereitschaft gegenüber deutschen Sozialdemokraten oder Grünen Schlimmeres verhüten helfen, weil eben jene Sozialdemokraten und jene Grüne eben auch gar kein Problem damit hatten, das Asylrecht abzuschaffen und daran mitzuwirken. Jene eben auch gar keine Kritik an dem aufkommenden Nationalismus hatten und dementsprechend sich komplett diskreditiert haben als Bündnispartner einer Linken, die Rassismus ernsthaft problematisieren will und nicht als notwendiges Nebenprodukt einer nationalen Selbstbestimmung sieht.
Und zu diesem Konkretkongress unter dem Titel Was tun? Haben sich im Juli 93, übrigens 1,5 Monate nach dem verheerenden rassistischen Brandanschlag in Solingen, über 2000 Menschen, Linke, Interessierte versammelt. Kurz zu der Konkret. Diese ist eine überregionale und spektrenübergreifende linke Zeitschrift und hatte damals, 1993, eine Auflage von 40.000 und war eine tongebende Medium, genau.
Auch das letzte verbliebene derart große Medium in diesem Sinne, weil eben diese ganzen kommunistischen Gruppen sich immer mehr zerspaltet haben, dass eben auch überhaupt spektrenübergreifend noch präsent war, war die Konkret wirklich das letzte übrigbliebende, also war auch so ein bisschen die Verantwortung der Konkret, so einen Kongress zu organisieren, weil wer hätte überhaupt die Anzahl an Leute zusammenkriegen können, wenn nicht die Konkret damals. Und es gab eben damals Podien zur aktuellen politischen Situation in Deutschland auf der Welt, was das zentrale Thema war. Es gab aber auch Diskussionen zu Rassismus, Antisemitismus und deren Analyse. Letzten Tag gab es noch ein Feminismus-Podium, was auch direkt bei der Eröffnung des Feminismus-Podiums aufgemacht wurde, wo direkt gesagt wurde, so ja, wir sind heute hier, weil der Frauenfrage dann doch noch ein kleiner Platz kurz vor Ende eingeräumt werden sollte. Ich bin übrigens der Meinung, dass es keine Frauenfrage gibt, sondern nur eine Männerfrage. Großartiges Zitat.
Was ich sehr interessant fand, ein Podium zu Literatur und Ästhetik und zur Linken und der Kitsch. Ein Thema, was auch mir am Herzen liegt.
Genau, und es gibt eben einen Mitschnitt auf YouTube, konkret Kongress 93 eingeben, geht etwa 2 Stunden, wo die wichtigsten Redebeiträge versammelt sind, wo man vor allem auch was von dem Vibe mitbekommt, der da auch irgendwie herrscht. Man findet das auch als Buch im Konkret-Verlag rausgegeben und man findet auch ganz viel Übersichten, Beiträge dazu, wenn man konkret Kongress 93 sucht. Ihr werdet fündig werden und glaubt mir, es lohnt sich.
Das Woodstock, das letzte Woodstock der deutschen Linken.
Ja, es ist so, auch rückblickend, das ist so ein Kaleidoskop in die Linke nach der Wiedervereinigung, wo man wirklich nochmal alles so zusammen hat. Also man hat irgendwie verschiedenste Charaktere, verschiedene Strömungen nochmal zusammen und man kriegt die auch nochmal so zu fassen. Und ja, also es war auch wirklich so ein Riesending damals. Ich weiß noch, wie in meiner alten WG haben wir das mehrfach irgendwie so zusammen geguckt. Da saßen wir abends auf dem Sofa, hatten so Chips dabei, haben so Essen gehabt und haben diesen Konkretkongress geguckt. Und man hatte dann auch irgendwie so die Leute, für die man rootet. Hatte aber auch immer wieder Überraschungen, weil man dann war so, oh, hallo Jutta Dittfurt. Oh, hallo Jürgen Elsässer. Und es soll aber jetzt gar nicht um den Konkretkongress als Ganzes gehen. Das würde auch das komplett sprengen, weil das Buch, wo der Konkret-Kongress abgedruckt hat, hat 400 Seiten. Das Video geht 2 Stunden, bis man die Charaktere eingeführt hat, wäre nochmal 2 Stunden vergangen. Das heißt, es wäre eine 6-teilige Thema mit je 2-stündigen Folgen. Wir möchten uns heute so ein bisschen mit dem Main-Event beschäftigen. Und das war eben das Podium. Nein, wir lieben dieses Land und seine Leute nicht. Das allererste Podium, das Eröffnungspodium am ersten Abend. Es wurde eröffnet von Hermann Gremlitzer, Journalist, Publizist und eben damals schon langjähriger Herausgeber des Konkret-Magazins. Bis zu seinem Tod vor einigen Jahren ist er das auch noch gewesen. Und er fängt eben damit an, Revue passieren zu lassen, wie in der Konkret nach der Wiedervereinigung Polemiken gegen Deutschland, gegen Deutsche und den deutschen Nationalismus veröffentlicht wurden und wie sie eben den Vorwurf des antideutschen Rassismus und eines negativen Nationalismus sich eingehandelt haben.
Und diese Position war so, ist deshalb so herausgestochen, weil es innerhalb der Linken damals so einen Konsens gab, dass der Rassismus so schlimmer auch ist und so verheerend die rassistischen Anschläge und Morde auch sind in Deutschland, dass das nichtsdestotrotz ein normaler oder verstehbarer Prozess innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft, der kapitalistischen Organisationen ist. Es sind quasi nicht die Deutschen, die irgendwie daran schuld sind, sondern die Verhältnisse. Und ja, gegen diesen damals selbsterklärenden Standpunkt standen eben die quote-unquote antideutschen Polemiken der Konkret.
Genau, man hat eben auch aus Perspektive dieser antideutschen Polemiken eben jenen, die mehr oder weniger immer vom allgemeinen Kapitalverhältnis geredet haben, auch vorgeworfen, dass es ihnen in erster Linie um das nationalrevolutionäre Subjekt geht. Sie wollen die Deutschen nicht verbrennen, weil sie brauchen die Massen der Deutschen als Organisation für ihre Revolution, die sie anstreben. Während halt eben die sehr krass sich an der Faschismustheorie orientierten damaligen Antideutschen eben ganz klar erkannt haben, wie es ein Bündnis aus Mob und Elite gibt. Nämlich eben eine gegenseitige Befruchtung. Es gab eben brennende Flüchtlingsheime, die überhaupt nur brennen konnten, weil am Stadtrand massenhaft Flüchtlinge in Heimen zusammengepfercht worden sind und der Staat sie auch dem Mob ausgeliefert hat. Und es gab einen Staat, der bereit war, diese Anschläge als Grund zu nehmen, das Asylrecht zu verschärfen.
Ja, und die zweite Rednerin auf diesem Podium war dann Sarah Wagenknecht. Und Sarah Wagenknecht braucht es, glaube ich, keine Vorstellung. Um Sarah Wagenknecht heute wie auch damals verstehen zu können, sie ist dort aufgetreten auch als Mitglied der PDS. Und zwar als Mitglied der PDS des klassischen SED-Flügels, der DDR-treu war, sozialistisch, genau. Und zeitgleich gab es aber in der PDS noch einen demokratisch-sozialistischen Flügel um Gysi. Und ich finde das so bezeichnend, dass sich ja fast 40 Jahre danach nichts geändert hat. Man hat jetzt irgendwie BSW und man hat diese Aktion Silberlocke. Also einfach, es ist einfach niemand nachgekommen.
Niemand mit Substanz, ja. Und Sarah Wagenknechts These ist da eben, dass die Gewalt nicht von Mob und Elite ausgeht, nicht von diesem Bündnis, nicht von diesem faschistischen Bündnis, sondern im Endeffekt eine Strategie des Großkapitals ist und das Großkapital eben der Träger der neofaschistischen Krisenbewältigung ist. Mehr oder weniger, dass das Großkapital manipuliert, dass eben die Bevölkerung manipuliert wird zum Rassismus, dass sie abgelenkt sind und gar nicht realisieren, dass sie eigentlich gegen das System aufbegehren sollten, was auch so eine Erklärung ist, die man heutzutage auch noch von einigen Linken immer mal wieder hört.
Genau, und vor allem ist diese nationalistisch-rassistische Krisenbewältigung deshalb so notwendig, um den Leuten quasi den Ausverkauf des Ostens verkaufen zu können und gleichzeitig aber auch zu erklären, warum Geld aus dem Westen in den Aufbau des Ostens fließt. Also warum halt Menschen Abstriche machen müssen für diese Wiedervereinigung. Ja, eine Verführungsthese. Aber ja, genau.
Ja, es ist schon, es hat viel mit Verführung zu tun. Es ist, glaube ich, wirklich so, man spricht mehr oder weniger das Volk von der Schuld frei. Mhm. Und auch irgendwie der Rassismus des gemeinen Proleten wird eben nicht als Rassismus wahrgenommen, sondern er ist eigentlich unschuldig und er ist nur in die Irre geleitet worden. Also es gibt irgendwelche anderen Leute, die da sind. Das Volk als solches ist frei von Schuld und dementsprechend fordert auch Wagenknecht von der Linken dass die antikapitalistische Stimmung im Osten eingefangen werden muss und dass man eben auch eine nationale Gemeinschaft braucht, die notwendige Opferbereitschaft schmackhaft machen kann, dass diese antikapitalistische Stimmung mobilisiert werden kann. Und ich bin ganz ehrlich, so dieses mit dem Staat, die Auswüchse des Kapitals zu bekämpfen, das da formuliert wird und auch irgendwie das Zugeständnis, dass da ein Rassismus gemacht wird, so, es klingt schon nach Bündnis Sahra Wagenknecht bei den letzten Wahlen. Also es hat sich auch da nicht so viel geändert, wenn man mal ehrlich ist.
Nee. Außer, dass wahrscheinlich Sahra Wagenknecht nicht mehr in dem Maße von der DDR schwärmen würde, wie sie es noch auf diesem Kongress getan hat, wo sie eben die DDR als die weltweit fortgeschrittenste Form einer Gesellschaftsverfassung überhaupt bezeichnet und das Bildungssystem lobt und den Rassismus in den neuen Bundesländern auch dem Westen eigentlich in die Schuhe schiebt. Dass das irgendwie so eine westliche Infiltrierung, kapitalistische Infiltrierung ist, genau.
Es ist im Endeffekt halt auch ihr Argument gegen den besonderen Hang der Deutschen zum Faschismus, ist die DDR. Weil sie sagen, wenn die Deutschen einen besonderen Hang zum Faschismus hätten, dann hätten sie nicht 40 Jahre dieses Paradies auf Erden schaffen können. Das ist das Argument von Sahra Wagenknecht, das nicht so wirklich viel Beifall bekommt, sondern eher auch so, ja.
Die wird so awkward behandelt auf diesem Kongress.
Ja, ich glaube, sie weiß selber nicht, warum sie überhaupt eingeladen worden ist. Und die meisten Leute, die da sind, verstehen auch nicht, warum sie eingeladen worden ist. Es ist so ein bisschen, keiner weiß, aber irgendwie ist man da und versucht, das irgendwie rumzubringen.
Ja, und von einer zweifelhaften Ikone zur nächsten, nicht zweifelhaft, aber auf jeden Fall zu einer Ikone, Wolfgang Port, dem nächsten Redner des Podiums.
Und Aysegüls Entdeckung der letzten Wochen.
Ja.
Das war wirklich großartig mitzuerleben für jemanden, der seit 15 Jahren irgendwie Wolfgang Port auf dem Schirm hat. Nochmal so zu erleben, wie so ein Mensch auf einmal Wolfgang Port kennenlernt und irgendwie so sehr begeistert nochmal ist von der Art, wie er auch schreibt und redet. Das hat mich wirklich irgendwie gefreut, weil ich irgendwie auch so war, so, ach krass, das ist, da ist irgendwas in ihm und das ist auch irgendwie erkennbar in verschiedensten Lebensphasen, wenn man es irgendwie kennt. Das hat so eine ganz, so eine Anziehungskraft, wie er Dinge macht.
Aber ja, stell uns mal deinen Boy Port vor und was hat er auf diesem Podium gesagt?
Mein Boy hat vor allem immer wieder gesagt, dass sein Job die Ideologiekritik ist, weil er das gelernt hat. Und er beschreibt den Job als Publizist und Autor so, die Leute sagen mir, was sie denken und ich sage ihnen, warum das falsch ist. Und er handelt Wagenknecht auch relativ kurz ab und sagt eben, dass sie gar nicht sich erlauben kann, aus politisch-strategischen Gründen das Volk nicht zu verbrellen und dementsprechend überhaupt nicht zu Gesellschaftskritik fähig ist, sondern nur Politik machen kann und dementsprechend nur so Bündnisse eingehen kann und gar nicht so eine fundamentale, radikale Kritik üben kann und kommt relativ schnell zu dem, was er eigentlich sagen möchte und eben über den gegenwärtigen Rassismus reden möchte. Und da behauptet er, beziehungsweise behauptet nicht, stellt er erstmal fest, dass alle Anwesen die aktuelle rassistische Gewalt dulden. Sie dulden sie, egal ob sie sie gut finden, schlecht finden, welche Meinung sie zu haben. Sie dulden sie, weil sie nichts dagegen tun. Und das heißt, den Betroffenen kann es egal sein, was für eine moralische Position zu haben, weil den Betroffenen geht es einzig und allein darum, dass die Gewalt aufhört. Das ist das Einzige, was die Betroffenen von dieser rassistischen Gewalt interessiert. Und wer nicht dazu beiträgt, dass sie aufhört, duldet sie in irgendeiner Art und Weise.
Ja, und nicht nur stellt Port diese offensichtliche Duldung fest, sondern spricht sich auch gegen linke Betroffenheit aus. Und das ist so stark in seinem Beitrag. Er sagt halt, die Leute, ich kann es jetzt nicht mehr eins zu eins hergeben, aber die Leute, deren Häuser angezündet werden und die, die Gewalt erfahren, die interessiert die Betroffenheit nicht. Die interessiert es nicht, wie wir als Linke zu der Gewalt stehen. Die wollen einzig und allein, dass die Gewalt aufhört, egal wie. Und das ist mit das Stärkste, was ich gelesen habe in Bezug auf rassistische Gewalt in Deutschland. Und das könnte natürlich auch so heute gesagt werden. Und wirft dieser Betroffenheitslinken auch noch vor, dass diese ja auch dann Racheakte von, bei Port sind das die Türken, aber halt von MigrantInnen, von Flüchtlingen gegen Deutsche werden halt eben auch delegitimiert. Also man kreidet zwar den Rassismus an, man kreidet das Töten an, aber die Deutschen sollen ja nicht bestraft werden für das, was sie tun. Und eigentlich müssen die Ausländer halt dann auch irgendwie besser sein als die Deutschen.
Es ist halt so eine allgemein gewaltlose Haltung, die halt ihren Zynismus offenbart. Weil nämlich die deutschen Rassisten haben sich dafür entschieden, Gewalt anzuwenden. Und dementsprechend, wenn man eine allgemeine Ende der Gewalt in dem Moment fordert, an denen sich die deutschen Rassisten nicht halten werden, fordern wir vor allem von MigrantInnen, sich das einfach gefallen zu lassen und besser zu sein und das zu ertragen. Und was natürlich purer Zynismus in dem Kontext ist. Und dann folgt das, was wahrscheinlich diejenigen, die den Konkretkongress kennen, am besten kennen. Es folgt ein sogenanntes Gedicht, an dem Wolfgang Port versucht darzulegen, was denn falsch sei mit den Deutschen, das für sehr viel Unmut gesorgt hat.
Wenn 16-Jährige sich wie alte Stammtischbrüder volllaufen lassen, statt hinter den Mädchen her zu sein. Wenn sie im Suff dann nicht etwa die Kontrolle über die Motorik dergestalt verlieren, dass die Hand landet, wo sie nicht hingehört. Wobei die Hand auch zur Faust geballt sein kann oder nicht. Wenn also der Alkohol ganz andere Wünsche offenbart als die, die Freundin etwas fester zu drücken oder dem Rivalen ein blaues Auge zu verpassen. Wenn die Enthemmung stattdessen zu planvollem Handeln führt. Wenn die Enthemmten, statt auf den unmittelbaren Lustgewinn erpicht zu sein, weder Aufwand noch Mühe scheuen. Wenn sie sich dann, besoffen wie sie sind, an die Arbeit machen. Und wenn diese Arbeit darin besteht, ein Mietshaus in ein Krematorium zu verwandeln, dann stimmt etwas mit diesen Deutschen nicht. Dann muss die Bevölkerung einen schweren Webfehler haben, unter der diese 16-Jährigen aufgewachsen sind. Nicht, dass die Menschen von Natur aus Engel wären, aber so wie diese 16-Jährigen sind sie von Natur aus auch wieder nicht. Um so wie diese 16-Jährigen zu werden, bedarf es einer Abrichtung, Konditionierung, die zu leisten nur die Mehrheit die Macht besitzt.
Er greift mit dem, was er sagt, eben eine Sache auf, die in dieser allgemeinen Erklärung von der Rassismus ist ein Produkt des Nationalstaats untergeht, nämlich, dass es konkrete rassistische Täter gibt. Es gibt eben 16-Jährige, die besoffen beschließen, ein Mietshaus anzuzünden. Und das ist, glaube ich, halt so der zentrale Aspekt, wo es ihm geht, weil es geht darum, warum Individuen etwas tun und nicht, warum die Verhältnisse irgendwelche Sachen erzeugen. Und er stellt eben auch wirklich die Frage, so, okay, was ist denn in dieser Gesellschaft los, dass 16-Jährige im Suff halt nicht irgendwie sich prügeln oder die Freundin küssen wollen, sondern mit Benzin ein Mietshaus anzünden.
Ich will kurz sagen, nicht die Freundin küssen wollen, schon übergriffig sein wollen gegenüber der Freundin. Aber genau, daran wollen wir uns jetzt nicht aufhängen. Also ich glaube, was halt wichtig ist, ist dieses Planvolle und das Arbeiten. Es ist halt eben nicht eine, wo man so denkt, typische affekthaften Übergriff gegenüber die Freundin oder gegenüber eines Rivalen, sondern eben der Plan, im großen Stil Menschen zu vernichten, die sich bei 16-Jährigen im Suff äußert in Deutschland. Und er untermauert das Argument auch nochmal, dass es sich nicht um Einzeltäter handelt, dass nämlich auch in mörderischen Systemen wie dem NS gab es ja auch einen Alltag. Da wurde ja auch nicht, hat ja auch nicht jeder jeden Tag Menschen umgebracht.
Es gab Scheidungen, es gab Drama, es gab Liebesbeziehungen. Und er führt eben auch als Beispiel auch ein, auch ein Mörder ist ein Mörder, auch wenn er natürlich nicht den ganzen Tag Menschen umbringt. Auch ein Mörder hat ein Leben abseits des Mordens. Nichtsdestotrotz ist ein Mörder. Und ebenso passieren auch andere Dinge in einer rassistisch mordenden Gesellschaft als nur rassistischer Mord. Nichtsdestotrotz ist eine Gesellschaft, die eben mit großer Anzahl rassistische Mörder hervorbringt. Und es gibt eine Person, die sich sehr daran stört, an dem, was Wolfgang Port sagt. Das ist Karl Held. Er war der Chefdenker der marxistischen Gruppe, was basically so eine K-Gruppe ohne Praxis war, die sich auch aufgelöst hat, die dann später zum Gegenstandpunkt wurde. Den werden wahrscheinlich einige Leute von euch kennen. Das ist die linke Publikation mit den besten Covern, die man so finden kann. Also ich glaube, keine linke Publikation gibt sich so viel Mühe, immer wieder irgendwie das Thema auch ästhetisch auf den Covern darzustellen, dass sie haben wieder Gegenstandpunkt und vor allem auch eine Zeitschrift, mit der sehr viel Schulungen, Seminare, Organisierung verbunden ist, die aber vor allem aus theoretischen Diskussionen besteht. Also auch da hat sich diese Praxisfeindlichkeit durchgezogen. Und Karl Held ignoriert in seinem Beitrag Sarah Wagner komplett. Und er sagt eben, dass er andere Ursachen für die rassistische Gewalt sieht als Port und Kremlitzer, also als Port, der vor ihm gesprochen hat, und als Kremlitzer, der das ganze Podium eingeleitet hat.
Es geht um Folgendes. Sind vorgelesene Gedichte, die man selber komponiert hat, die korrekte Beurteilung dessen, was in Deutschland jetzt abläuft? Ihr habt beide zwei Gedichte vorgelesen und weiter nichts. Und in den Gedichten sind Sachen vorgekommen, die eines Kommunisten unwürdig sind. Und so einer bin ich nun mal zufällig. Ich finde dieses Gedicht, das ist so ein Nonsens und gleichzeitig so geil einfach.
Ich find vor allem halt auch großartig, und so einer bin ich nun mal zufällig, wo ich auch so ein bisschen bin so, du bist seit 1000 Jahren in einer marxistischen Gruppe organisiert und gibst Bücher raus und liest marxistische Theorie. Wieso ist es denn zufällig, dass du Kommunist bist?
Aber ich finde diese, also vorgelesenen Gedichte, die man selber komponiert hat, woher sollen die sonst herhaben? Hat der nicht seinen Beitrag auch selber komponiert? Also ich kann euch allen nur empfehlen, dieses Podium anzugucken, weil diese deutschen Linken waren schon anders damals. Und ich vermisse das ein bisschen. Also ich vermisse das. Das waren noch Deutsche, die nicht versucht haben, irgendwie einen auf Migra zu machen, einen auf Straße zu machen, einen auf irgendwas zu machen. Die waren, was sie waren. Und darin waren sie auch charismatisch und gut. Und schaut euch mal so als so Inspo, so Pinterest-Board. Mit so Karl Held und Wolfgang Port und so weiter. Macht euch mal das, statt irgendwie so auf Krampf zu versuchen, was zu sein, was man vielleicht nicht ist.
Er macht ja auch vor allem ein Kompliment in dem Ding. Also eigentlich will er das irgendwie kritisieren, aber gleichzeitig macht er auch ein Kompliment, weil er eben ja sagt, okay, ihr habt da irgendwie was gezeichnet, in dem jetzt nicht die ökonomische Beschaffenheit Deutschland thematisiert wird, aber gleichzeitig ist ja auch ein Bild gezeichnet worden, ein ästhetisches, literarisches Bild, das ja einzig und allein diese Absurdität zusammenbringen kann, dass es 16-Jährige gibt, die das Bedürfnis haben, Menschen zu ermorden, wenn sie Alkohol trinken. Ja, es ist auch der Beginn eines großen Memes. Also so, es gab dann mal so eine Hochschulgruppe, die hieß auch Antideutsche Dichter.
Ja, was ich auch an Karl Helds Vorwurf an Port und Kremlitzer sehr interessant fand, war, dass er sich über deren Ton beschwert und vor allem hervorhebt, dass das nicht richtig sei, gegen die Handvoll übrig gebliebenen Kommunisten wie ihn jetzt gegen ihn zu hetzen. Und ja, dieser Vorwurf, der ist mir auch ein bisschen bekannt. Wenn man nicht klar macht, dass man die total in Ordnung findet und abhypt und anerkennt, was die machen, sondern wenn man einfach nur mal versucht nachzuvollziehen, was die machen und eine Kritik daran übt, heißt es immer, aua, warum wir? Das ist so ungerecht.
Und das ist, glaube ich, auch so das Spannende in diesem Konkretkongress, dass einerseits hat da ja noch die Linke in dem Maßnenner gestritten, der danach nicht mehr kam. Gleichzeitig merkt man auch schon, nicht nur hier, aber auch zum Beispiel hier an dem Punkt, warum diese Debatte halt irgendwann dann aufgehört hat, dass eben Karl Held auch irgendwie sagt, okay, ich weiß gar nicht, was ich hier soll, ich bin eine Fehlbesetzung, ich werde hier einfach nur diffamiert, ich wurde hier einfach nur eingeladen, um beleidigt zu werden.
Aber das Interessante ist ja, dass die Mehrheit des Publikums für Karl Held klatscht. Also das ist ja so interessant, er wirft halt seinen Mitdiskutanten vor, dass die ihn zu Unrecht kritisieren, aber im Publikum, zumindest von der Reaktion, scheint es, als ob Karl Held eigentlich die meiste Sympathie hat.
Ja, scheint bei dem Mitschnitt so. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem. Da bricht halt auch allgemein so ein Tumult aus. Und ich glaube, es ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen, welche Intention jetzt welcher Lärm hat. Also auf jeden Fall sehr aufgewühlt die ganze Zeit. Und Karl Held spricht im Weiteren dann auch eigentlich so ein bisschen den Elefanten im Raum aus. Nämlich die große Frage, ist der Rassismus, den wir in den 90er Jahren erleben, ein Produkt von 40 Jahren Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland? Oder ist der Rassismus und das rassistische Morden eine weitere Folge des Nationalsozialismus? Und er sagt eben, ich sage, der Rassismus dieser blutigen Prägung heute ist ein Produkt dieser Demokratie und nicht ein Produkt von Adolf Hitler. Das hat dieser Staat hervorgebracht, versteht das mal. Damit bringt er auch, und das ist auch sein Verdienst, damit bringt er die Streitfrage auch auf den Punkt. So, woher kommt dieser Rassismus? Ist das ein nationaler, demokratischer Rassismus, wie es ihn überall gibt? Oder ist es ein besonderer Rassismus, der eben nationalsozialistischen Vernichtungswahn bereits mit sich führt?
Ja, und ab diesem Zeitpunkt, dann kommen noch die Beiträge von Georg Füllbert und Thomas Ebermann. Die sind auch super interessant und ich empfehle, die auch nachzulesen oder sich nochmal anzuhören. Aber auf die gehen wir jetzt nicht mehr ein. Aber ab diesem Zeitpunkt ist es eigentlich, ja, die haben dann die Möglichkeit, aufeinander zu antworten. Und wie ihr euch denken könnt, ist das dann irgendwie auch nur noch so ein Battle.
Ja, es ist mehr Entertainment als irgendwie Diskussion. Also das merkt auch Ebermann eben an, das Amüsement des Aufeinanderprallens unterschiedlicher Charaktere und schauspielerischer Fähigkeit steht seiner Meinung nach im Vordergrund an dem Moment.
Genau, und es gibt Zwischenrufe, genau, die du schon meintest, Tumulte, die das halt natürlich auch nochmal befeuern.
Irgendwann wird Wolfgang Porthos so ein Bier auf das Podium gereicht. Das ist auch, was in diesem Video so kommt, wie man einfach nur so eine Hand sieht, die so ein Bier nach oben reicht und er greift halt einfach so danach. Und das ist auch so ein schönes Bild, der das Ganze nochmal so einfängt.
Und dann endet das Podium eigentlich mit einem Schlusswort von Gremlitzer, der sich an Wagenknecht, also der sich in seinem Schlusswort an Wagenknecht und an Karl Held richtet und ihnen attestiert, dass es ihnen um einen Schlussstrich geht, um einen Schlussstrich mit der deutschen Geschichte und dem Bedürfnis, sich der eigenen Geschichte, und damit meint er halt eben dem Nationalsozialismus, zu entledigen. Und sowas wie so ein Neustart zu beginnen.
Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie sinnvoll war das Podium? Welchen Mehrwert kann man aus diesem Podium ziehen? Was für einen Gebrauchswert hat dieses Podium heutzutage für uns? Und in der Diskussion selbst hat Thomas Ebermann bereits gesagt, dass das für Quatsch hält, weil eigentlich von vornherein klar war, dass Gremlitzer und Karl Held, Wolfgang Porth und Sarah Wagenknecht keine gemeinsame Position haben. Und er auch so ein bisschen, ihr sagt so, ey, die gerade sich als Antideutsche beginnen zu etablieren, haben Meinungsverschiedenheiten, wie zum Beispiel den Golfkrieg. Eigentlich sollte man das diskutieren. Also eigentlich sollten Antideutsche und Antinationale, wenn man die heutigen Begriffe darauf überstülpen will, miteinander diskutieren und ihre Gemeinsamkeiten Unterschiede herausarbeiten, anstatt dass man so ein Reenactment einer Debatte macht, die eigentlich bereits während der Wiedervereinigung stattgefunden hat.
Ja, und aus Thomas Ebermann spricht eben die Stimme eines radikalen Linken, der diese Wiedervereinigung vehement ablehnt und nichtsdestotrotz pragmatische linke Politik machen möchte und halt schon auch das Morden beenden möchte. Und er sagt halt eben, statt uns mit den offensichtlichen, also mit den Linken, mit denen wir eh nicht auf einen Nenner kommen und die wir eh super scheiße finden, also in seinem Fall halt dann eben Wagenknecht und Karl Held, sollten wir halt eben nach einer vernünftigen antideutschen Praxis schauen. Und ich glaube, warum wir halt jetzt, um nochmal auf diese Folge zurückzukommen, das ist halt so, wir haben uns ja diesen Konkretkongress angeguckt, um sowas wie eine Spaltung auch nachvollziehen zu können in der Linken. Und ich kann Thomas Ebermanns Frustration nachvollziehen und auch diese Sinnlosigkeit, die er dessen sieht, dass es einfach nur wie so ein Comedy-Programm ist, was die da aufführen. Aber natürlich 31 Jahre später profitiere ich unheimlich von diesem Kongress, sowohl der Videoaufzeichnung als auch dem Buch, weil ich kann meine Position nachvollziehen als radikale Linke.
Man kann nachvollziehen, dass manche Debatten auch schon geführt worden sind. Also das war halt eben auch, ich weiß halt, wie irgendwie, als ich so Anfang 20 war, ich zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen bin, weil das halt einfach ein Meme war für Antideutsche, eben dieser Vorwurf, ihr habt ein Gedicht geschrieben, hihihi. Und nach und nach habe ich halt eben auch mal, bin ich auf andere Charaktere gestoßen. Ich habe irgendwann mal Gegenstandpunkt gelesen. Ich habe dann auch Thomas Ebermann gelesen und diese ganzen, man stößt so drauf, man kommt immer wieder zurück und man kann auch so nachvollziehen, wie auch in diesem Konkretkongress so verschiedenste Positionen vorhanden waren, wie sie aber auch noch lose vorhanden waren, wie das noch nicht abgekapselte Szenen waren und wie aber auch diese abgekapselten Szenen daraus geworden sind. Und es ist, ja, ich glaube, ich hätte es auch furchtbar gefunden, wenn ich da gewesen wäre. So bin ich ganz ehrlich. Ich glaube aber, es hat einen wirklichen Mehrwert, um so zu verstehen, was ist passiert, wie sind wir an den Punkt gekommen. Und auch so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen so eine Sehnsucht nach einer großen Debatte halt irgendwie zu haben. Weil die Meinungsunterschiede, die da auf dem Podium waren, die hat man auf keinem Podium mehr in irgendwelchen linksradikalen Debatten heutzutage.
Manchmal kommt es mir vor, es sind dann reine so Informationsveranstaltungen nur noch und so ExpertInnen treffen auf und das ist auch super wichtig. Oder halt ja so Pseudodebatten, irgendwie so krass gegensätzliche Leute finden sich eigentlich kaum noch mehr auf dem Podium, also nicht, dass ich wüsste. Und diese Wiederkehr der Spaltungslinien und der Themen findet man nicht nur auf diesem Main-Podium, zum Beispiel das einzige feministische Podium, da geht es um einen konservativen Feminismus und so ein konservatives Frauenbild im Feminismus. Es ist total aktuell. Ja, irgendwie konnten wir uns nicht dieser Debatte heute widmen. Also ich konnte das nicht. Also ich hatte einfach null Interesse, mich in das Hier und Jetzt reinzuschmeißen, ohne irgendwie das historisch nachvollziehen zu können. Und es ist bestimmt haben das alle, die sich irgendwie mit Geschichte befassen, dass man so denkt, alles war schon mal da. Und im Konkretkongress ist das aber so bezeichnend, weil es so aktuell ist. Und es ist eben weit genug weg, aber auch nicht so weit genug weg. Also es ist nicht so, dass man sich so denkt, boah, 100 Jahre, schon vor 100 Jahren gab es das, aber so, ja, und es zeigt eben auch, dass diese Spaltungslinien sich dann kristallisieren und brechen, wenn so einschneidende und schreckliche, mörderische, gewalttätige, unvorstellbare Sachen geschehen, wie die rassistischen Brandanschläge, wie die rassistischen Schlägertrupps. Genau.
Und ja, wir haben jetzt diese Debatte aufgegriffen und auch diesen historischen Kontext dieser Spaltung des Bruchs von antideutschen, antinationalen mit antiimperialistischen Linken nachzuvollziehen. Nichtsdestotrotz muss man an der Stelle auch einfach sagen, es gibt natürlich noch eine ganze Welt außerhalb dieses Konkretkongress. Der Konkretkongress hat zwar irgendwie so ein Klassentreffen dieser kommunistischen Linken geführt, aber wie es vorhin schon gesagt, es gab auch noch die Autonome und es gab auch vor allem organisierte linke migrantische Gruppen, die überhaupt nicht auf dem Konkretkongress vertreten waren. Und das merkt man auch einfach in der Art und Weise, wie die Debatten geführt werden. Und das macht die Debatte nicht weniger wertvoll, aber es ist wichtig zu berücksichtigen, wenn man sich diese Debatte anschaut.
Ja, es ist wirklich bezeichnend, dass halt über tote, ermordete Ausländer oder Türken oder Migranten gesprochen wird auf dem Kongress, aber sich kein einziger,
die einzige Person auf dem ersten Podium mit Migrationshintergrund ist Sarah Wagenknecht.
Als halb Iranerin. Auch, halb Deutsche, halb Iraner. Spicy Mixture. Also,
wenn ihr mehr über die Spicy Mixture von halb Deutschen, halb IranerInnen wissen wollt, hört euch Folge 12 an. Da wird das auch kurz thematisiert.
Und ja, es fehlen halt nicht nur Migras auf den Podien, sondern es fehlen halt auch junge Menschen, ganz alte Menschen, es fehlen Menschen mit Behinderung, es fehlen linke Geflüchtete, es fehlen Linke aus dem Iran, aus Sri Lanka, aus der Türkei, es fehlen Kurdinnen, es fehlt einfach ganz viel und
es fehlen auch Frauen. Es gibt basically das Feminismuspodium, das nur von Frauen besetzt ist. Ansonsten gibt's hier und da mal auf Podien ein paar Frauen. Und das ist auch so bezeichnend an dem Buch. Jutta Ditfurth redet halt davon, dass der Konkretkongress zu 95% weiß und männlich ist. Und es gibt nur eine einzige Anmerkung von den HerausgeberInnen zu Beiträgen, die in diesem Buch erschienen sind, also die nachgereichten Input-Texte, wo sie dann Jutta Ditfurth noch mal korrigieren und sagen so, nein, es sind ja schon 20% der Menschen auf dem Podium Frauen und so viel Prozent der Teilnehmenden waren Frauen und so viel hatten einen Migrationshintergrund. Und wo man wirklich halt so merkt, dass Jutta Ditfurth eine Polemik macht und die konkret wirklich das Bedürfnis hatte, dann noch so Fakten hinterher zu liefern, was ich finde eigentlich Jutta Ditfurth eher recht gibt, als ihr zu widersprechen.
Also und es geht halt da, wenn wir das jetzt halt hier so herausarbeiten, geht es dann nicht darum, dass ich nicht zutraue, dass Menschen, wie die auf diesen Podien sitzen, die Interessen anderer Menschen nicht auf den Punkt bringen können. Ich finde, Wolfgang Port hat das unglaublich gut gemacht. Und mich hat lange ein Beitrag zum rassistischen Normalzustand Deutschlands lange nicht mehr so bewegt und gepackt wie dieser Beitrag Wolfgang Ports. Aber es geht halt einfach darum, dass es ja auch darum geht, irgendwie, dass so eine Linke halt so aussieht und so aussehen sollte irgendwie. Und dass sich das halt auf so einem Podium irgendwie spiegeln kann. Die späteren Begründer von Kanak Attack haben auch genau diese Debatte 10 Jahre später nochmal aus ihrer Perspektive zusammengefasst.
Also sie haben sich, es gab 2 Texte, die von Mitgliedern von Kanak Attack 10 Jahre nach der Wiedervereinigung in der Diskussionsreihe der Jungle World zum Thema 10 Jahre Wiedervereinigung veröffentlicht worden sind. Und die, glaube ich, wesentliche Kritikpunkte an dem Konkretkongress allgemein in eine Kritik der damaligen Linken auf den Punkt bringen.
Genau, und zwar schreibt Mark Terkisidis: Meine Abneigung hat aber auch damit zu tun, dass, wie ich denke, auch die Diskussionen im weiten Feld der radikalen Linken in den 90er Jahren von ehemaligen Mitgliedern irgendwelcher K-Gruppen beherrscht wurden. Dabei vollzogen sich die Auseinandersetzungen oft genug in der traditionellen Rhetorik und mit den traditionellen Mitteln der Abspaltung. Insofern kam das ideelle linke Gesamtwir auch fast immer ohne MigrantInnen aus. Man war sich letztendlich selbst schon Ausländer genug. Eine Position wie jene von Jean-Paul Sartre während des antikolonialen Kampfes war hierzulande nicht einmal ansatzweise denkbar. Er versuchte, das rassistische Kollektiv von innen zu zersetzen, indem er sich mit einschloss. Wir sind widerlich.
Und das ist ja eigentlich auch wirklich ein bezeichnendes Scheitern, dass ausgerechnet jene, die sich antideutsch genannt haben, die eigentlich auch diesen Anspruch haben, das deutsche, rassistische, antisemitische Täterkollektiv von innen zu zersetzen. Weil natürlich bist du deutsch, wenn du dich antideutsch nennst. Das ist ja Kern der Sache, dass diese eben nicht diese Position von Jean-Paul Sartre im Antikolonialismus aufrechterhalten haben und eben nicht konsequent geblieben sind und nicht versucht haben, das Kollektiv von innen zu zersetzen und dementsprechend eigentlich auch mit ihrem Anspruch im großen Sinne gescheitert sind. Vielleicht hat es bei Einzelnen besser geklappt, bei einzelnen Gruppen, Individuen, aber alles in allem hat das irgendwie keine langfristige Wirkung gehabt. Und diese antideutsche Haltung war dann auch wirklich nur für so einen kurzen Moment wirklich fruchtbar aus Sicht von Migras.
Genau, und der Moment, der eben fruchtbar war, beschreiben dann in einem weiteren Text Gründer von Kanak Attack: Die Gegenüberstellung von Täterkollektiv und Migranten bildete hier einen Ausgangspunkt. Die antideutsche Haltung führte zwar zu einer Zuspitzung, die kurzfristig politisierend wirkte, sie konnte aber auf Dauer den wandelnden Funktionsweisen des Rassismus nichts Entscheidendes entgegensetzen.
Genau, das ist jetzt auch eigentlich eher so ein loser Plot-Twist, das in Gänze nicht ausgeführt. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo wir jetzt auch gar nicht den Anspruch haben, das Thema migrantische Selbstorganisierung, inwiefern dann auch irgendwie diese migrantisch-politischen Bewegungen entstanden sind. Das ist, glaube ich, alles Thema für ein anderes Mal. Es zeigt aber eben halt auch konkret, was diese Leerstelle dieses Konkretkongress war und was dann auch eine Leerstelle der späteren antinationalen, antideutschen Bewegung auch bleiben sollte. Eben, dass es nicht geschafft wurde, irgendwie eine Zusammenarbeit zwischen Migrantisierten, die ja wirklich Opfer des deutschen Kollektivs sind, und Antideutschen zu geben, die dieses deutsche Kollektiv hassen, obwohl es ja eigentlich da eine gemeinsame Basis hätte geben müssen.
Ja, es ist halt wirklich so self-explanatory. Wer sollte nicht Deutschland mehr hassen als Migras? Aber ich muss auch sagen, also für mich war ja die Auseinandersetzung mit antideutscher Kritik der Punkt, wo ich eben diese Kritik an dieser nationalen Selbstbehauptung hat mich überhaupt erst dorthin geführt, so etwas wie ein türkisches Täterkollektiv, dass ich mir darüber erst bewusst geworden bin und irgendwann gecheckt haben, okay, ja, Türken erfahren in Deutschland Rassismus und waren vor allem in den 90ern der Inbegriff des Ausländers und dementsprechend auch Opfer dieser rassistischen Gewalt. Und nichtsdestotrotz, wenn die Umstände geschaffen sind, sind Türken manchmal die besseren Deutschen in Deutschland. Und das war so eine Erfahrung, also eine Erkenntnis, die mir diese antideutsche Position in mir hervorgebracht hat.
Und glaube ich auch so ein bisschen das, wo man als Linke ja auch hin sollte, dass eben diese verschiedenen Erfahrungen, die man sammelt, die zu verschiedenen politischen Positionierungen führen, auch in einen Dialog miteinander treten. Also ich bin auch ganz ehrlich, irgendwie viele FreundInnen und GenossInnen mit migrantischen Backgrounds haben mir auch deutlich nochmal irgendwelche Dinge erklärt und mich auch von irgendwelchen Psychosen befreit, die ich auch eben als der Allmann-Linke, als der ich sozialisiert worden bin, auch hatte und teilweise immer noch habe. Und ich glaube, das ist auch so das, worum es uns dann auch irgendwie auch immer geht als Don't Read Theory, wenn wir irgendwie Leute kritisieren, aber auch eben einladen, um irgendwie diese Debattenkultur wieder aufzunehmen und nicht im Sinne von, wir streiten um das bessere Argument, wer von uns hat jetzt recht, sondern das sind verschiedene Perspektiven, die erstmal in Gespräch miteinander kommen, dass sie überhaupt nachvollziehbar werden. Weil wenn die radikale Linke nur irgendwie eine Suppe ist, wo keiner mehr sagen kann, was ist was, dann ist sie auch völlig unnütz, weil dann weiß man auch gar nicht, was es heißt, dann weiß man auch nicht, in welchen Fällen kann man sich auf wen verlassen, sondern darum geht es ja eben auch bei diesen ganzen Diskussionen, zu wissen, bei welchem Thema sind wo meine BündnispartnerInnen.
Ja, und ich glaube, wenn man sich diese, also zumindest meine Reaktion, als ich mir dieses Video des Konkretkongress angeguckt habe, war einfach eine tiefe Sehnsucht nach so etwas, also heute. Und ich habe direkt angefangen, Fantasien zu haben, wenn ich so einen Kongress organisieren würde, wen ich heute dort einladen wollen würde. Und ich würde nicht nur eben die Leute einladen, die ich irgendwie cool oder korrekt finde, aber dass es halt schon auch darum geht, okay, wenn sich die unterschiedlichsten Leute für sich irgendwie beanspruchen, links zu sein, irgendwie beanspruchen, für Herrschaftsfreiheit zu sein, gegen die Knechtschaft, gegen Ausbeutung, die sich aber irgendwie auf eine Art und Weise fundamental entgegenstehen, muss man, also es geht nicht darum, das aufzulösen, aber das kann man nur verstehen, indem man sich zumindest auf ein Podium zusammensetzt und streitet, so wie diese Leute das gemacht haben. Und das findet so nicht mehr statt.
Ja, man kann diesen Prozess der Spaltung der Linken halt nicht beenden, indem man ihn leugnet, sondern man kann den Prozess der Spaltung nur beenden, indem man durch ihn durchgeht, indem man halt wirklich die Konflikte, die existieren, diskutiert und aufarbeitet und eben auch realisiert, was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede. Weil all das, habe ich immer das Gefühl, ist so vage, dass es in irgendwelchen historischen entscheidenden Momenten auf einmal so ausbricht und alle Leute auch schockiert darüber sind, was ist denn los? Warum sind denn die Menschen, mit denen ich vor kurzem noch irgendwie so close war, haben die auf einmal eine andere Bewertung des 7. Oktobers oder eines anderen historisch bedeutsamen Ereignisses? Und ich glaube, genauso, das passiert eben, wenn man diese Einheit auf so vage Sachen, ja, wir sind gegen Kapitalismus und Nazis, runterbricht und darauf halt irgendwie eine politische Mobilisierung macht. Weil das reicht halt vielleicht irgendwie, um Nazi-Demos zu blockieren und zu verhindern, dass Faschos irgendwo durch eine Stadt laufen. Und das ist auch wichtig, aber es reicht eben nicht zu mehr. Und wir wollen ja als Linke nicht einfach nur ein paar Fascho-Demos verhindern, sondern wir wollen ja eigentlich eine gesellschaftliche Veränderung haben. Und um diese irgendwie erreichen zu können, müssen eben auch all diese verschiedenen Sachen auch irgendwie diskutiert werden und eben auch Streit geführt werden, so schmerzhaft das halt auch ist. Weil ohne diesen Streit, ohne dieses Emotionale, können wir das gar nicht begreifen, was passiert. Und wenn wir es verdrängen, dann bricht es nur in anderen Momenten aus und passiert in einer Art und Weise, wo es gar nicht dem Bewusstsein zuführbar ist. Und wo sich dann an irgendwelchen Themen aufhält und irgendwelche Ersatzkonflikte geführt werden.
Alle haben Angst vor der Spaltung. Oder kreiden sie an, aber keiner riskiert die Spaltung so richtig und stellt sich dem. Und deshalb verselbstständigt sich die Spaltung und das Reden der Spaltung halt so. Und ich sehe schon auch eine Streitlust bei Leuten. Und wir sprechen ja sehr häufig im Podcast darüber, dass alle so geil auf Beef sind und so weiter. Aber es tut mir leid, irgendwie in Instagram-Stories über andere Leute herzuziehen oder deine kritischen Analysen dazu posten, ist kein also ich finde, der Maßstab sollte sein, wer hat sich getraut, auf ein Podium mit jemandem zu setzen und mit jemandem halt zu reden und sich dabei auch an gewissen Maßstäbe des Miteinanders auch zu halten. Und da geht's mir echt nicht um Instagram-Stories und so eine Scheiße. So, da geht's ums echte ums Reden miteinander. Ich weiß nicht, so nennt mich irgendwie konservativ oder Idealistin, das muss halt irgendwie heute noch möglich sein.
Ich finde, es braucht halt einfach wirklich so Debatte trotz Spaltung. Weil was wir erleben, ist halt irgendwie so ein krasses Harmoniebedürfnis, dass die Leute so Angst vor der Spaltung haben, dass sie irgendwie über Sachen hinwegsehen und irgendwie anfangen, irgendwie kein Problem damit zu haben, wenn Leute misogyn sind, antisemitisch, rassistisch, wie auch immer es in den konkreten Fällen sind. Weil ihnen die gemeinsame Sache so viel wichtiger ist, dass sie alles irgendwie ignorieren, was irgendwie zu Spaltung führen könnte.
Oder mit staatlichen Akteuren zusammenarbeiten auch.
Genau, oder es gibt halt diese totale Spaltung, dass man halt so gar nicht mehr miteinander redet und so tut, als wäre halt die unterschiedliche Position, die man zum Thema Nahost oder zum Thema Sexwork hat, halt irgendwie...
Oder Ukraine-Krieg
halt irgendwie ursächlich dafür, dass man gar nicht mehr miteinander reden kann, anstatt halt wirklich zu versuchen rauszufinden, was sind das Positionen, was sind die Issues, wo kommen die auch her, warum begründen bestimmte Leute ihre... Wie begründen bestimmte Leute ihre Solidarität mit Israel? Wo kommt die her? Wie ist die historisch erwachsen? Was ist das auch für eine konkrete Erfahrung der deutschen Geschichte, des deutschen Widerstandes, die zu dieser Solidarität geführt hat? Was heißt das überhaupt? Und wo kommen dann eben andere Leute her, die aus anderen Erfahrungen kommen? Und natürlich haben du und ich da auch konkrete Meinungen. So, wir haben jetzt relativ abstrakt über die ganze Sache auch so ein bisschen geredet und auch die Themen nicht so ins Tief gegangen. Wir haben da persönliche Meinungen, aber... Uns ging es auch irgendwie so darum, jetzt nicht unsere Meinung diesbezüglich vorzustellen, sondern eher halt diese Debatte nachzuzeichnen und den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, sich da reinzulesen, reinzuhören und auch eine eigene Meinung zu entwickeln, weil das ist, worum es gehen sollte, diese Debatten zu führen.
Und wo ich Menschen, also es geht, ich will jetzt dieser Konkretkongress ist nur ein Beispiel und das ist halt so ein gutes Beispiel, weil es dieses YouTube-Video davon gibt, also alle können das ganz leicht darauf zurückgreifen. Aber wir sprechen halt über so Begriffe wie Antideutsch, Antiimperialismus, Antizionismus, ich weiß nicht, auch Rassismus und so weiter. Wir sind uns aber gar nicht über den historischen Kontext bewusst, in dem wir gerade sprechen, weil so I challenge you, mit egal welche Position du hast, hör dir diese Beiträge an oder lies sie noch besser nach und es ist einfach so, Wolfgang Porz Position, die antideutsche Position ist die, die heute alle, glaube ich, einnehmen würden in dem heutigen Kontext. Und damals war das eine absolute Minderheit und eine marginale Position und es wurde eben auch als antideutscher Rassismus bezeichnet. Das würde ja heute so, da herrscht ein Konsens in der Linken. Es gibt keinen antideutschen Rassismus. Es gibt keinen Rassismus gegen Deutschen. Ich glaube, da sind sich alle irgendwie einig drüber. Das war aber halt noch vor 30 Jahren zur fucking Wiedervereinigung so. Und es ist alles eben nicht, also Positionen sind nicht so in Stein gemeißelt. Spaltungslinien sind nicht einfach von Natur aus gegeben. Es ist kein Naturgesetz, dass Anti-Ims und Antideutsche oder Antinationale irgendwie sich so komisch gegenüberstehen. Das ist eben gewachsen und das kann man nur nachvollziehen, indem man sich diese Zeitdokumente anschaut. Zum Glück gibt es eben zum Beispiel auch so YouTube-Channels wie Nocturnal Times, Shoutout an dieser Stelle, und eben linke Zeitschriften und AutorInnen, die sich so einer linken Bewegungsgeschichte, die halt aufarbeiten, und wie gesagt, wir verlinken euch das alles diesmal wieder, aber
auch nur, wenn man in diese historischen Prozesse reingeht, kann man auch verstehen, dass es Grauzonen gibt. Also weil es gibt israel-solidarische AntiimperialistInnen. Das gibt es, das ist eine Seltenheit, aber die gibt es. Es gibt antideutsche pro-Russland, pro-Putin-Leute. So. All diese Sachen, die absurd sind, wenn man diese Konflikte, die antiimperialistisch, antideutsch gegenüberstellt, dann scheinen das sich ausschließende Positionen sind. Das gibt es aber auch. Die sind aber halt ein bisschen untergegangen, weil halt das die zwei großen Lager waren, die die Debatte bestimmt haben und das andere so ein bisschen erdrückt worden ist, weil eben auch die Masse sich durchgesetzt hat und die auch ein Bild geschaffen hat, was das für Positionen sind. Aber diese Grauzonen, diese verschiedenen Kleinigkeiten zu verstehen, zeigt halt auch eben, dass diese Positionen, Szenen, Haltungen, wie auch immer man das nennen will, Produkt von historischen Prozessen sind und als solche eben auch veränderbar sind und als solche auch nachvollziehbar sind und als solche auch behandelt werden, wie als solche auch einander gegenübertreten sollen, auch mit dem Respekt dafür einer anderen Person gegenübertreten, dass sie nicht dumm ist, nur weil sie Dinge anders sieht, sondern auch irgendwie sich darauf einzulassen, woher kommt das denn überhaupt? Was ist denn die konkrete Position? Anstatt sich halt hinter so einem Schutzschild zu verstecken, dass man sagt so, nein, ich rede nicht mit dir.
Ja, und ich finde, also wenn wir halt so von Dialog oder Debatte reden, dann natürlich nicht irgendwie so auf eine erzieherische Weise die zu führen, sondern schon auf eine kritische Weise, wo wir uns halt eben als handelnde, denkende, zu Schlüssen kommende Subjekte wahrnehmen und uns da drinnen auch challengen können. Und ich finde, in Zeiten von Social Media und wo alle irgendwie so ihr eigenes Profil haben und jeder Linke seine eigene Plattform irgendwie hat mit zigtausend, zehntausenden von Followern, kann man sich halt super gemütlich machen und kann man sich halt einfach nur noch an der Karikatur des anderen abarbeiten. Und beim Konkretkongress tun die eigentlich nichts anderes, aber es macht einen Unterschied, dass die realen Personen da sitzen und dass man sich halt irgendwie Rede und Antwort stellt und dass man auch irgendwie an manchen Punkten auch hier und da einen Witz miteinander macht, über den anderen. Also so berühmt ist ja, wenn Thomas Ebermann sagt, wenn man Karl Held einlädt, darf man sich nicht wundern, wenn Karl Held kommt. Und da spricht ja auch eine gewisse Sympathie raus und das fehlt komplett. Das ist der Linken heute absolut abhanden gekommen. Deshalb ist es auch alles so noch so unwitzig. Also es tut's mir leid, macht einfach nur noch depressiv.
Das ist, glaube ich, auch wirklich der Punkt. Die Leute respektieren halt die Leute, mit denen sie diskutieren, halt aufgrund der gemeinsamen Geschichte, wie sie sind. Also Karl Held wäre nicht so furious über diese Gedichte, wenn er nicht so war, so, wir saßen doch zusammen im Marx-Lesekreis, also ja, so metaphorisch so. Wir haben doch die Staatsabseitungsdebatte geführt. Wieso kommt die jetzt auf einmal mit so einem Gedicht? So, das ist ja wirklich auch so, der ist ja nur so entsetzt, weil da es eine Gemeinsamkeit gibt und ihr auch irgendwie ihnen zutraut, dazu in der Lage zu sein. Und ich glaube, dieses Zutrauen und diesen Respekt ist, glaube ich, das, was man fordern sollte. Und auch das, worum es in der nächsten Folge nochmal geht, wenn wir quasi irgendwie gucken, was ist denn aus diesem antideutschen, antinationalen nach dem Konkretkongress geworden und wie sind wir denn dahin gekommen, wo wir heute sind.
Genau, schaltet ein zur nächsten Folge. Da geht es auch ein bisschen mehr um Valentins und meine politische Sozialisation und um ja das Feld, wie wir es vorgefunden haben nach den 90ern und den 2000ern. Folgt uns auf Instagram und TikTok. Und wenn ihr Don't Read Theory nochmal anders supporten wollt, dann teilt die Folgen, teilt unsere Beiträge. Und ja, danke fürs Anhören und danke für den Support. Bis zum nächsten Mal.
Abonniert Steady und kommt in den Discord. Wir hören uns. Bis bald.